SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Berichte über einen Antiterroreinsatz am Wochenende haben in Berlin und darüber hinaus für Aufregung gesorgt. Ein 22-jähriger Syrer ist wegen Terrorverdachts festgenommen worden und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin teilte mit, ein Amtsrichter habe Haftbefehl erlassen. Einzelheiten von Christiane Rinier aus der Nachrichtenredaktion.
Der Verdächtige war in seiner Wohnung im Stadtteil Neukölln von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten Material zum Bau von Sprengsätzen, wie die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte. Die Ermittler gehen bislang von einem islamistischen Motiv aus. Darauf deuten mehrere Beiträge des 22-Jährigen in Social-Media-Kanälen hin. Er soll dort Propagandamaterial der Terrororganisation IS geteilt haben. Bundesinnenminister Dobrindt sagte am Abend, der Fall zeige erneut, dass die Gefährdungslage in Deutschland durch Terrorismus weiterhin hoch sei.
Am Flughafen Bremen sind am Abend mehrere Drohnen gesichtet worden. Der Flugverkehr musste deshalb laut Polizei für 1,5 Stunden eingestellt werden. Medien berichten, dass mehrere Flüge betroffen waren. Einzelheiten von Sven Kuhnen.
Gegen 19.30 Uhr waren vermutlich 2 Drohnen gesichtet worden. Sofort wurde der Flugbetrieb eingestellt für knapp 1,5 Stunden. Polizei und Bundespolizei in Bremen bestätigten den Einsatz am Abend. Ein Flug von London nach Bremen wurde nach Informationen von Buden und Binnen nach Hamburg umgeleitet. Nach der Entwarnung flog diese Maschine nach Bremen, allerdings ohne die Passagiere. Das Flugzeug startete anschließend verspätet wieder nach London. Ein Sprecher des Flughafens sagte, es sei gut, dass die Mechanismen griffen und bei Drohnen sofort reagiert werde.
In der Frage, wie man in solchen Fällen handeln sollte, ist der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer klar gegen einen Abschuss. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, die Gefahr für umliegende Städte sei zu groß. Er plädiert dafür, Drohnen mit Netzen abzufangen oder sie elektronisch vom Kurs abzubringen. Fast alle deutschen Karibikurlauber, die nach dem Hurrikan Melissa auf Jamaika festsaßen, sind auf dem Heimweg oder schon zu Hause. Das hat der Reisekonzern TUI bekannt gegeben. Einzelheiten von Ramin Movasagian.
Die rund 80 Deutschen sind mit einer Sondermaschine erst von Jamaika aus in die Niederlande geflogen. Danach ging es weiter nach Frankfurt. Melissa war ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5. Seit rund 90 Jahren gab es keinen stärkeren in der Region. Melissa erreichte zeitweise Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde. Der Hurrikan hat vor allem auf Jamaika, Kuba und Haiti Verwüstungen angerichtet. Auch die Dominikanische Republik war betroffen. Dutzende Menschen kamen ums Leben. Das ganze Ausmaß der Zerstörung kann derzeit noch nicht überblickt werden.
Haiti hat eine 3-tägige Staatstrauer für die mindestens 30 Toten angeordnet. Sie waren durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben gekommen. Für einige Regionen rief die Regierung aufgrund der Schäden für 3 Monate den Notstand aus. Außerdem haben die USA Kuba wegen der massiven Zerstörungen eine Nothilfe von umgerechnet 2,6 Millionen Euro zugesagt. Bei den von US-Präsident Trump vergangene Woche angekündigten Atomwaffentests soll es keine atomaren Explosionen geben. Das hat US-Energieminister Wright dem Sender Fox News gesagt. Geplant sei, die technischen Komponenten von Atomwaffen zu überprüfen. Nukleare Explosionen würden in Simulationen erprobt, sagte Wright weiter. Trumps Ankündigung hatte weltweit viele Menschen beunruhigt. Der US-Präsident reagierte damit nach eigener Aussage darauf, dass auch andere Länder ihre Atomwaffen testen. Im Norden von Afghanistan hat es ein Erdbeben der Stärke 6,3 gegeben. Das meldet die US-Erdbebenwarte. Örtliche Gesundheitsbehörden berichten von mindestens 9 Toten und 150 Verletzten. Franziska Amler mit Einzelheiten.
Das Erdbeben nahe der Stadt Mazar-i-Sharif in der Provinz Balkh überraschte die Menschen im Schlaf. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte in rund 28 Kilometern Tiefe. Augenzeugen berichten, die Erschütterungen seien noch in der hunderte Kilometer entfernten Hauptstadt Kabul zu spüren gewesen. Rettungsteams sind in den betroffenen Gebieten unterwegs und leisten erste Hilfe, berichtet der afghanische Rote Halbmond. Es seien zahlreiche Häuser zerstört worden. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Opfer weiter steigt. Die bergige Region erschwert die Hilfsarbeiten. In der Vergangenheit konnten einige abgelegene Dörfer erst nach Stunden oder Tagen erreicht werden. Erst Ende August war der Osten Afghanistans von einem schweren Erdbeben mit mehr als 2200 Todesopfern erschüttert worden. Afghanistan liegt in einer Region, in der die indische Platte auf die eurasische trifft. Das Land ist daher besonders anfällig für Erdstöße. Seit dem Jahr 1900 wurden laut Studien allein 12 Beben mit einer Stärke von über 7,0 gemessen.
Die Hamas hat Israel am Abend 3 Särge mit Leichen übergeben. Nach Angaben der Terrororganisation befinden sich darin die sterblichen Überreste von 3 Geiseln. Der israelische Premier Netanyahu bestätigte die Übergabe. Über sein Büro ließ er mitteilen, dass die Leichen nun von Forensikern untersucht werden sollen, um die Identität der Getöteten festzustellen. Die Hamas hatte in der Vergangenheit schon mehrmals fälschlicherweise behauptet, Leichen von Geiseln an Israel übergeben zu haben. In Biberach sind am Abend die 47. Filmfestspiele zu Ende gegangen. Nach Veranstalterangaben kamen 8.500 Besucher, etwas mehr als im Vorjahr. Der Goldene Biber für den besten Spielfilm ging an Mother's Baby, der österreichischen Regisseurin Johanna Moder. Einzelheiten von Johannes Riedl.
Das Drama um ein Wunschkind, eine schwierige Geburt und die plötzliche Distanz der Mutter zum Baby ist eine deutsch-österreichisch-schweizerische Koproduktion. 2 Auszeichnungen gingen an den Debütfilm Ungeduld des Herzens von Lauro Kress, ein Drama nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Zweig. Er erhielt die Biber für den besten Debütfilm und den Publikumsfavoriten. Insgesamt haben die Biberacher Filmfestspiele 8 Auszeichnungen vergeben, plus den Ehrenbiber an Schauspielerin Nastassja Kinski. Sie habe in den 80er Jahren durch ihr Mitwirken in großen internationalen Filmen das deutsche Kino sichtbar gemacht.
Die Schönbuchbahn im Kreis Böblingen wird auch in dieser Woche nicht fahren. Es bleibt vorerst beim Schienenersatzverkehr. Das hat das Böblinger Landratsamt mitgeteilt. Was genau das Problem ist, berichtet Anna Knake.
Der Grund sind technische Probleme an den Elektrofahrzeugen. Das hat laut dem Landratsamt was mit dem Herbstwetter zu tun. Die Schienenoberfläche ist vor allem morgens und abends feucht oder glatt. Das sogenannte Gleit- und Schleuderschutzsystem sei zu sensibel eingestellt und würde die Fahrzeuge deswegen bremsen. Das System ist eigentlich dafür da, dass die Räder beim Anfahren nicht durchdrehen und beim Bremsen nicht blockieren. Seit vergangener Woche laufen Testfahrten auf der Strecke. Das Problem konnte aber noch nicht gelöst werden. Deswegen ist auch für diese Woche weiter Schienenersatzverkehr geplant.
In der Fußball-Bundesliga hat die TSG Hoffenheim zum Abschluss des Spieltags 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Damit stehen die Hoffenheimer in der Tabelle jetzt auf Platz 6. Trainer Christian Ilzer wollte das nach dem Spiel aber nicht überbewerten.
Platz 6 klingt natürlich hervorragend, wenn man sieht, wo wir herkommen sind. Wir wissen, es sind jetzt einfach nur Momentaufnahmen. Wir wollen einfach kontinuierlich starke Leistungen zeigen. Wir wollen jeden Spieler für sich weiterbringen, zusammenbleiben und weiter dann in der Liga punkten, damit wir dann am Ende sehen, welchen Platz wir uns dann final verdient haben.
Wolfsburg hat dagegen jetzt 5 der letzten 6 Spiele in der Bundesliga verloren und steht auf Platz 12.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es bleibt heute überwiegend trocken, nur vereinzelt fällt etwas Regen oder Nieselregen. Zwischen dichten Wolken schaut auch mal die Sonne durch. Am häufigsten ist das im südlichen Baden-Württemberg der Fall. Die Temperaturen erreichen maximal 8 Grad im hohen Westerwald und bis zu 16 Grad im Breisgau. Am Dienstag und Mittwoch teils zäher Nebel, sonst freundlich und mild. Am Dienstag bis 17, am Mittwoch bis 18 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Noch eine Woche. Dann beginnt die Weltklimakonferenz in Brasilien. Das 1,5-Grad-Ziel hat die Weltgemeinschaft schon gerissen. Und Forscher sagen, wir stehen gefährlich nahe an entscheidenden Kipppunkten. Aber es gibt auch ermutigende Nachrichten über Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel. Die wollen wir uns in dieser Woche genauer anschauen in unserer Serie Kurz die Welt retten. Wie steht's um unsere Klimabemühungen? Heute starten wir mit der Industrie. Sie ist in der EU für rund ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wie man den Ausstoß verringern kann, hat sich Jennifer Siegler angeschaut und ist dafür zu einer Chemiefirma nach Wiesbaden gefahren.
Sie sehen aus wie riesige Rollen Toilettenpapier und sie stapeln sich bis unter das 10 Meter hohe Dach.
Wir sind im Zellstofflager von SE-Thylose in Wiesbaden. Die Chemieindustrie ist in Hessen für ein Viertel der Industrieemissionen verantwortlich. Bei SE-Thylose hat man darauf reagiert, erzählt uns Standortleiter Dietrich Reichel.
Wir haben uns vor 5 Jahren auf die Fahnen geschrieben, dass wir dem Thema Nachhaltigkeit eben mehr Raum im Unternehmen geben werden und haben vor circa 5 Jahren die erste Taskforce Nachhaltigkeit etabliert.
In der Taskforce wurde erstmal bestimmt, wie viel schädliche Emissionen SE-Thylose überhaupt ausstößt. Als großer Faktor wurde Natronlauge identifiziert. Sandra Jahn leitet den Einkauf im Unternehmen und suchte einen Anbieter, der Lauge anbietet, die komplett mit Strom aus Windkraft hergestellt wird.
Gerade in den letzten Jahren mit Corona und Wirtschaftskrise und so weiter sind viele Nachhaltigkeitsprojekte bei großen Lieferanten auch eingestellt oder zurückgestellt worden. Und so war es eigentlich ein bisschen Glücksfall, dass wir mit einem unserer wichtigsten Lieferanten hier dieses Thema beide sehr hoch aufgehängt haben und beide Unternehmen auch in diesem Thema schon recht weit sind.
Die grüne Lauge ist teurer. Doch durch sie spart SE-Thylose 15% der gesamten Emissionen ein. Weiteres Einsparpotenzial liegt im Neubau der Destillationskolonne, einer Anlage, in der die chemischen Prozesse ablaufen. 6% der Gesamtemissionen können durch den Neubau eingespart werden. Andreas Sauer ist der Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung.
Wir haben hier eine Investitionssumme von ungefähr 13 Millionen Euro. Und davon erhalten wir jetzt knapp 3,8 Millionen Euro Förderung. Ohne diese Förderung wäre dieses Projekt leider nicht wirtschaftlich gewesen. Und daher sind wir sehr froh, dass wir hier die Förderung erhalten haben.
Das Förderangebot ist riesig, aber auch kompliziert.
Da arbeitet bei uns dann auch ein ganzes Team dran, ja, bestehend aus Ingenieuren. Wir haben eine Kollegin in der Abteilung Nachhaltigkeit, die sich einen Großteil ihrer Zeit mit Förderanträgen und dann auch deren Nachverfolgung beschäftigt. Ja. Das ist einfach ein sehr hoher Zeitaufwand.
Diesen Zeit- und Geldaufwand kann nicht jedes Unternehmen leisten, sagt die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.
Das Tempo beim Klimaschutz muss sich am wirtschaftlich Machbaren orientieren. Zurzeit geht es der Wirtschaft schlecht, auch und gerade wegen zu hoher Energiekosten, wegen einem zu hohen Tempo bei der Klimapolitik. Wir sollten aufpassen, dass wir die Wirtschaft nicht überfordern und im Zweifelsfall die Klimaziele strecken.
Der Vorschlag des Industrieverbands, Klimaneutralität statt im Jahr 2045 erst 55. Energieökonomin Claudia Kempfert sieht diese Entwicklung kritisch.
Dass die Industrie sich sträubt, wissen wir, aber dass sie es verschieben will, wieder um einige Jahrzehnte, ist eine neue Welt, in die wir nicht hineingehen sollten, sondern ich würde mir von der Industrie sehr wünschen, dass sie die Maßnahmen, die sie braucht und die Förderung, die sie braucht, offen kommuniziert, damit die Politik reagieren kann und nicht die Ziele wieder grundsätzlich in Frage stellt.
Auch SE-Thylose spürt wirtschaftlichen Druck durch billige Konkurrenz aus Asien und hohe Energiekosten. Trotzdem hält das Unternehmen am Ziel Klimaneutralität 2045 fest.
Wir haben sehr viel profunde Erfahrung in unserem Unternehmen. Und so bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird, dass wir auch Ideen entwickeln, wie wir künftig die Nachhaltigkeit noch weiter vorantreiben.
Dietrich Reichel, Standortleiter beim Chemieunternehmen SE-Thylose in Wiesbaden. Morgen geht's in unserer Klimaserie darum, wie sich Wettervorhersagen mithilfe künstlicher Intelligenz verbessern lassen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Außenminister mehrerer Länder treffen sich heute in Istanbul, um über weitere mögliche Schritte bei der Umsetzung des Gaza-Friedensplans zu beraten. Nach Angaben der Türkei werden die Außenminister der 8 Nationen teilnehmen, die sich im September in New York mit US-Präsident Trump getroffen hatten. Florian Zelt.
Neben der Türkei waren das Katar, Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Pakistan und Indonesien. Bei dem Treffen soll es um die Waffenruhe gehen, auf die sich Israel und die islamistische Hamas geeinigt haben, die aber brüchig ist. Weitere große Konfliktthemen, die Hamas, die entwaffnet und von einer politischen Teilhabe im Gazastreifen ausgeschlossen werden soll. Außerdem soll eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung des Gazastreifens gebildet werden. Die Türkei verfügt über gute Kontakte zu Hamas und hatte bei der Vermittlung der Waffenruhe bereits eine wichtige Rolle gespielt.
Bundespräsident Steinmeier setzt heute seine Afrika-Reise in Ghana fort. Er wird dort in der Hauptstadt Accra mit militärischen Ehren begrüßt. Danach soll es politische Gespräche geben. Steinmeier wird sich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft sowie deutscher und ghanaischer Start-ups treffen. Bei der Suche nach einem Standort für ein Endlager für den deutschen Atommüll präsentiert die Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, heute einen neuen Zwischenstand. Dabei grenzt sie die aus ihrer Sicht für ein Endlager geeigneten Regionen weiter ein. Nach bisherigem Stand kommen laut BGE immer noch 44% der deutschen Landesfläche als potenzielles Endlagergebiet in Frage. David Beck aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Die Prüfschritte, die die BGE jetzt gerade auf die Regionen anwendet, sind noch ziemlich grundlegend. Und wenn eine Region hier durchfällt, dann gehört sie zu den Kategorien C oder D, also ungeeignet oder kaum geeignet. Aber Teil des Prozesses soll auch immer transparent sein. Deswegen werden in der aktuellen Phase diese Arbeitsstände einmal im Jahr veröffentlicht. Letztes Jahr zum ersten Mal, da gab es schon Einordnungen in C und D und jetzt eben wieder. Nachschauen kann man das auf einer interaktiven Landkarte auf der Homepage der BGE, dem Endlagersuche-Navigator. Da sind die 90 Teilgebiete erstmal grau eingefärbt und wenn sie dann eingeordnet sind, je nach Kategorie von rot bis grün, wobei ja jetzt erst C- und D-Regionen ausgemacht sind, also bisher gibt es nur grau, rot und orange. Aber da kann ich eben schon mal nachschauen, ob meine Region entweder gar nicht erst Teil der Teilgebiete ist oder schon als C- oder D eingeordnet ist und damit aus dem Rennen raus ist.
Informationen von David Beck. In Koblenz beginnen heute wieder die Wochen der Demokratie, diesmal rund um das Thema Unsichtbares sichtbar machen. Interessierte können zu Lesungen, Theaterstücken und Diskussionen kommen und bei Workshops mitmachen. Marianne Lechner.
Es gibt wieder Projekte an Schulen, da geht's drum, was Demokratie eigentlich bedeutet. Die Hochschulen machen mit, die VHS, Bibliotheken, das Bundesarchiv. Da liest zum Beispiel Götz Ali aus seinem neuen Buch über die Nazizeit. Auch sonst geht es viel um Geschichte, aber auch um aktuelle Politik oder um Politikersprech und Fake News. Ein Höhepunkt ist auf jeden Fall das Fest der Demokratie in der Rhein-Mosel-Halle am 15. November, also praktisch zur Halbzeit. Aber das ganze Programm gibt's auch im Internet unter Koblenzer Wochen der Demokratie.
Verkehrsschilder der besonderen Art sind ab heute in Leutkirch im Allgäu aufgestellt. 3 Wochen lang werben sie für Gerechtigkeit. Was es damit auf sich hat, berichtet Torben Langwald.
Das Vorfahrtsschild ist um das Bild eines Handschlages ergänzt. Auf dem roten Stoppschild steht nun unter dem Wort Stopp Umweltverschmutzung. Und ein gelbes Ortsausgangsschild zeigt an, mit Rassismus ist es nun vorbei, als nächstes kommt Gleichberechtigung. Insgesamt 8 solcher Verkehrsschilder stehen laut Stadt ab heute zwischen dem Rathaus und dem Marienplatz in Leutkirch. Entstanden sind die Motive vor mehreren Jahren aus einer Zusammenarbeit eines bayerischen Künstlers mit Kindern verschiedener europäischer Länder. Seitdem werden sie europaweit ausgestellt. In Leutkirch hat der Jugendreferent der katholischen Kirche die Ausstellung initiiert. Aufgestellt bleiben die Schilder bis zum 21. November.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Immer mehr Sozialausgaben, die der Bund beschließt, belasten Städte und Kommunen. Sogar bislang eher finanzstarke Landeshauptstädte wie Stuttgart und Mainz schlagen Alarm. Heute kommt Bundesinnenminister Dobrindt aus Berlin in den Südwesten und sollte sich auf deutliche Worte gefasst machen. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Uns brennt der Kittel, sagt der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper von der CDU. Und sein parteiloser Kollege Nino Hase aus Mainz findet, es ist schon 10 nach 12 für die Kommunen. Die beiden Chefs der Landeshauptstädte im Südwesten haben zusammen mit 11 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland gerade erst einen Brandbrief geschrieben, um auf die wachsenden Löcher in den Haushalten der Städte aufmerksam zu machen. Ihre Forderung, wer bestellt, bezahlt. Ist der Hilferuf angekommen in der Bundesregierung? Heute kommt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU zur Kommunaltagung nach Mannheim. Seine Partei hat in der Bundesregierung 2 Pläne durchgesetzt, die zu Steuerausfällen in Milliardenhöhe führen werden. Die Senkung der Gastrosteuer und die Erhöhung der Pendlerpauschale. Einen Ausgleich dafür will der Bund bislang nicht übernehmen. Für die Strukturreform bei der Finanzaufteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen gibt es also gleich 2 Prüfsteine. Es dürfte ungemütlich werden für Dobrindt in Mannheim.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.